Willkommen zurück bei Words of the Future. Jetzt zur Folge 27 und Florian ist wieder dabei. Hi.
Hallo, hallo. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Nachdem wir vor zwei Wochen, hast ja mit Nico und Peter diese geile Folge über die Stadt der Zukunft gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Und letzte Woche kam dann ja die Folge raus, die wir vorproduziert haben, nicht wahr?
Genau. Also die letzten beiden Folgen waren echt gut.
Ja, und wir müssen sagen, es ist zum Glück zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt aufnehmen, nämlich am 13.10., also der Freitag, eine Woche bevor diese Folge jetzt rauskommt, ist Gemini zum Glück immer noch nicht rausgekommen.
Genau. Aber dafür habe ich endlich GPT-4 Vision Capabilities bekommen.
Oha. Das heißt, du durftest jetzt als Beta-Tester da reingehen und Quatsch machen.
Ich glaube, es ist gar nicht mehr Beta-Tester. Alle haben das jetzt.
Alle Plus-Nutzer, oder, ne?
Genau. Ich muss sagen, es ist schon praktisch.
Es ist praktisch, ja.
Also es erkennt sehr viel, gerade so Texterkennung funktioniert sehr gut. Für so Tabellen oder einfach mal schnell was screenshotten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast einfach unten so einen Button, so wie bei WhatsApp, einfach Datei hochladen, dann packst du dem PNG oder in den JPEG da rein und dann guckt er sich das an, oder?
Ja, ich mache meistens einfach Copy-Paste, dass ich die Bilder in die Textleiste paste. Geht was schneller als irgendwo ein Bilddatei auszuwählen, aber...
Wie sieht das aus? Man darf dann nur ein Bild pro Input geben oder darfst du auch mehrere Bilder da rein posten?
Ich glaube, du darfst mehrere Bilder reinposten, aber ich habe es tatsächlich noch nicht getestet.
Mhm. Und aber was hast du getestet? Hast du mal das getestet mit dem Webseite auf ein Bild, irgendwo hinmalen und dann sagen, mach mir eine Webseite, die so gelayoutet ist?
Also Webseiten habe ich noch nicht getestet. Ich habe LaTeX getestet, also fertige PDF-Seiten habe ich Bilder davon gemacht und ihnen den LaTeX-Code dafür schreiben lassen und er erkennt den Text und auch die Strukturen. Hin und wieder macht er ein bisschen Fehler bei der Richtung von Diagrammen oder der Formatierung von Diagrammen, aber ich glaube, das liegt weniger an der Bilderkennung als mehr daran, dass GPT-4 beim Code-Generieren einfach Fehler macht.
Ja, okay. LaTeX musst du vielleicht nochmal erklären. Das war dieses programmierbasierte Office-Schreibprogramm, oder?
Das ist eine Art Darstellungssprache für wissenschaftliche Arbeiten, Texte. Also gerade wenn du längere Dokumente, Bücher oder Präsentationen schreibst, ist LaTeX deutlich unkomplizierter als Word.
Achso, man schreibt damit dann, ja, man macht damit also Dokumente, so Layout.
Ja, du kannst damit Diagramme erstellen oder Tabellen und Grafiken, Bilder ins Dokument laden. Also alles, was du mit Word kannst. Basiert. Aber ich würde sagen, für so einzelne Seiten, für so 3-4 Seiten, ist Word wahrscheinlich schneller und einfacher. Aber gerade wenn du an so einer Bachelor-, Master-, Doktorarbeit schreibst oder ein Buch schreibst oder eine große Präsentation, würde ich immer LaTeX nehmen.
Mhm. Ja, okay.
So, ich habe letzte Woche ein Thema vergessen und direkt nach der Folge kamen ein paar Sachen raus. Würde ich noch drüber reden. Es war einmal RT2X von DeepMind.
Mhm, das ist Roboter-Steuerprogramm.
Genau, das ist ein Nachfolge Ergebnis, Paper, was auch immer von RT2. Das war ein Modell von DeepMind, was praktisch Sprachanweisungen übersetzt hat in Aktionen für Roboter, dass man per Sprache Roboter steuern kann. Mhm. Und DeepMind hat das verbessert mit mehr Datensätzen von vielen verschiedenen Robotern, um das allgemeiner zu machen und die Performance zu verbessern, damit das ein bisschen universeller funktioniert. Und sie haben das Datenset dazu auch Open Source gemacht, das heißt, jeder kann das jetzt nutzen für so verschiedene Roboterhersteller als Kontrollmodell. Mhm. Und die Performance ist schon sehr beeindruckend. Das war schon ein großer Schritt vorwärts.
Ich habe bei den Beispielen, die ich mir dazu angeguckt habe, habe ich nicht so ganz verstanden, wie das technisch funktioniert, weil der ganze Sinn dahinter ist ja, die haben so ein ganz universelles Modell gebaut, um einfach irgendwelche Roboter zu steuern, ob es jetzt Roboterarm ist oder ein Roboter auf 4 Beinen oder so. Und dann gab es ja diese Beispiele, wo dann eben gesagt haben, folgender Input, und da lag auf so einem Tisch, stand halt ein Roboterarm und da lag ein Apfel und da lag ein Buch und dann war der Textinput, setze den Apfel auf das Buch. So. Und mit diesem Textinput konnte dann einfach dieses Model RT2X was anfangen und hat den Roboterarm dann bewegt. Und da frage ich mich immer, woher weiß denn dieses Model, wie dieser Arm überhaupt funktioniert? Also Das Model interagiert doch erstmal nur mit Motoren, die gewisse Achsen bewegen. Und woher weißt du denn jetzt, wie diese Bewegungen dann aussehen?
Nee, es ist nicht ganz so feingranular. Also du hast RT2X, das ist on top, das hat die Sensordaten, also das Bild, das kriegt deinen Befehl, deinen Text. Ja. Und dann kriegt es Steuer-Commands für den Roboter. Und die sind nicht wirklich Motor A, kannst du jetzt so und so viel Zug geben, sondern ein bisschen eher auf dem Level Arm heben, Arm senken. Also eher ein bisschen wie so eine Roboter-Fernbedienung.
Ja, ja, okay. Das heißt, die eigentliche, die Translation sozusagen, der welche Bewegung muss jetzt welchen Motor mit wie viel Volt ansteuern, das passiert auf einer eigentlich schon vorgegebenen Ebene und es geht nur darum, dass dieses logische Zusammenhängen, das was will gemacht werden und wie mache ich das, das wird von diesem RT2X dann übernommen.
Also genau, RT2X steuert nicht das Balancing von den Roboterbeinen auf Motorik, genau. Also verstehe, die Low-Level-Sachen sind immer noch fix programmiert.
Sondern wenn du halt dann so ein Boston Dynamics Spark da hast, dieses kleine vierbeinige, hundähnliche Teil, dann wäre RT2X, also der Spark hat natürlich sein Modell, was den bewegen lassen kann, aber ein Mensch muss halt theoretisch eine Fernbedienung in die Hand nehmen, um den zu steuern, aber dem RT2X könntest du dann sagen, sozusagen, wenn er damit interagieren dürfte, lauf mal in die und die Halle und kick die und die Flasche da um und dann könnte der das umsetzen in Bewegung.
Genau.
Ja, okay, I see.
Und dann, das kam kurz nach unserer letzten Folge raus, passend auch zum Thema eigentlich, das war echt schade, wir haben ja in der letzten Folge viel darüber geredet, wie kann man sicherstellen, dass Language Models das tun, was sie sollen. Also kann man, ich glaube, ich habe am Ende der Folge sogar gesagt, als wir darüber geredet haben, man kann nicht irgendwie in das Modell reingucken und sagen, darum macht das gerade das.
Ja,
oder
ja.
So ist es zu dem Schluss gekommen.
Ja.
Am selben Tag oder am Tag danach hat Anthropic einen Blogpost gemacht, der übrigens extrem schön zu lesen ist, wenn ich daran denke, packe ich den in die Beschreibung, wo sie genau das gemacht haben. Sie haben es geschafft, bestimmte Nodes in dem Netzwerk, in dem Transformer zu nehmen und zuzuordnen bestimmten Funktionen oder Sachen. Zum Beispiel, sie konnten sagen, hier in diesem Layer sind diese Gruppe von Neuronen sind verantwortlich für HTTP-Requests.
Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die doch auch es nicht hinbekommen, einzelne Nodes zu interpretieren, sondern immer nur so Node-Gruppen. So, dies und die Gruppe macht irgendwie das und das. Und da war doch auch eine Erkenntnis, dass es gewisse Gruppen gibt, die einfach für verschiedenste Inhaltsfelder zuständig sind und nicht nur so für
eins. Genau. Also einzelne Neuronen sind, also gerade bei den größeren Netzwerken lässt sich das nicht mehr einzeln zuordnen, sondern das sind immer so Gruppen, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Hm. Und die haben auch mehrere Aufgaben. Gerade wenn du Bereiche hast, die sonst wenig miteinander zu tun haben, ist es sinnvoll, die in einem zu kombinieren. Aus Effizienzgründen. Also zum Beispiel die Gruppe, die HTTP-Requests macht, ist auch verantwortlich für hebräische Texte.
Ja, ist thematisch sehr nah beieinander, muss man da sehen.
Genau. Und du kannst das auch umgedreht machen, dass du sagst, wenn ich jetzt diese Neuronen besonders aktiviere, kriege ich immer zuverlässig HTTP-Requests. Also du kannst das actually nutzen.
Hast du eine Idee, wieso das der Fall ist? Also warum die gerade die Themen, die nicht nah beieinander sind, von den gleichen Gruppen gesteuert werden? Einfach, weil die sich dann weniger in die Quere kommen, die Wahrscheinlichkeit ist?
Genau. Also, dass du weniger... Es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil das ist immer noch, als würdest du ein Gehirn beschreiben. Du kannst nicht genau erklären, was wie passiert.
Mhm.
Aber so ein bisschen die Idee, die ich in meinem Kopf habe, ist, wenn du dir vorstellst, das eine ist jetzt für HTTP und für, was gibt's noch für Requests? API-Requests oder so.
Ja.
Die auch HTTP-Requests sein können, aber wie auch immer. Oder das eine ist für, ich habe kein gutes Beispiel. Wenn die Sachen sehr dicht beieinander liegen, kann halt sein, dass die Neuronen aktiviert werden und dann die Outputs so ein bisschen shiften. Also du kannst nicht dieselbe Gruppe für If-Statements und für Wildschleifen im Code haben, weil sonst generierst du Wildschleifen, wo If-Schleifen sein sollten.
Ja, okay, ich verstehe. Und haben die das denn, also weißt du, was die Methode war, mit der die das gemacht haben? War das eine KI, die sozusagen die KI am überprüfen lassen? Oder war das irgendwas händischeres?
Nee, also die haben schon Algorithmen und KI genutzt, um diese Gruppen zu finden. Da ist jetzt keiner durch das Netzwerk gegangen und hat Feedback beobachtet. Aber da ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen. Und ist, glaube ich, auch, also OpenAI hat mal was Ähnliches gemacht mit GPT-2, wo sie so ein bisschen die Funktionen interpretiert haben. Aber was Anthropic gemacht hat, ist nochmal eine Stufe weiter. Und auch auf einem größeren Scale, also GPT-2 war ja relativ klein. Und es ist auf jeden Fall ein großer Schritt für Interpretability, also dass man sagen kann, warum ein Netzwerk zu diesem Schluss kommt. Und wahrscheinlich kannst du das auch nutzen, um bestimmte Fähigkeiten aus dem Netzwerk praktisch rauszuschneiden, eine
Ja,
kleine
okay.
Gehirnoperation machen und bestimmte Dinge entfernen.
Ja, vielleicht noch hinzufügen, wenn oder rausnehmen und woanders reinpacken. Das wäre auch interessant.
Das war ein guter Übergang zu meinem nächsten Thema.
Ja, Moment, da habe ich noch eine, weil es mich noch nämlich eine Sache interessieren würde, da bei dem Fall ist, wenn die das geschafft haben, die KI so neuronmäßig mit KI und Algorithmen zu interpretieren, lässt sich das doch wahrscheinlich auf menschliche Gehirn auch anwenden, ne? Also ich nehme an, mit der Methode kannst du auch Gehirnströme analysieren und dir irgendwie überlegen, wie funktioniert da was.
Das machen wir ja schon sehr lange. Also wir können zum Beispiel bestimmt sagen, welche Regionen im Gehirn für welche Muskelgruppen im Körper verantwortlich sind.
Ja, aber noch, ich meine, noch feiner, noch detailliert, also wie die das jetzt bei der KI geschafft haben.
Ich nehme an, dass, also in der Neurobiologie gibt es ähnliche Entwicklungen, ähnliche Fortschritte, wo auch immer genauer verstanden wird, welcher Teil vom Gehirn für was zuständig ist. Das ist einfach technologischer Fortschritt, den wir haben, dass wir mehr verstehen, sowohl in künstlicher Intelligenz als auch in biologischer.
Ja, weil das würde mich da spannend, wie das zusammenspielt, diese beiden Entwicklungen.
Ja. So, zum nächsten Punkt. Ich und auch viele andere haben gemerkt, dass ChatGPT, und ich meine auch Claude, also gerade Claude, immer häufiger behaupten, sie wüssten nichts über ein bestimmtes Thema bei so Copyright-Sachen.
Ja.
Und die Vermutung liegt nahe, dass die Firmen die Modelle explizit darauf feintunen, abzuweisen, dass sie etwas darüber wissen, aus Angst vor Copyright-Claims.
Aber dann nicht mehr so, wie wir das schon gekannt haben, mit irgendeiner zweiten Sicherheitslayer, die dann, wenn du den über folgendes Thema befragst, wie bei Bing Copilot und Bomben bauen oder so, der Fall war, dass dann einfach plötzlich die Verbindung abbricht und du den Tab refreshen musst, neue Instanz laden musst, sondern du redest wirklich von in die KI einprogrammiert im Trainingsprozess.
Genau, also es ist ziemlich sicher, dass sie nicht einfach als System Prompt sagen, behaupte, du kennst keine Copyright Materials, weil es ist möglich, diesen System Prompt, den OpenAI mitgibt, rauszubekommen, wenn man das
Ja.
Modell clever fragt.
Ja, nicht nur System Prompt, von dem ich rede, sondern bei Bing war es ja noch extremer. Da hat ja noch so ein Sicherheitslayer da über der eigentlichen KI dann
Genau,
gesagt,
da
hier,
ist noch
stopp, das geht gar
Suchfilter.
nicht. Genau, und dann wurde
Ja.
komplett die Verbindung abgebrochen.
Nee, es wirkt eher so, als hätten sie es praktisch nachtrainiert, extra darauf zu lügen. Das ist ein bisschen problematisch. Aber es ist halt das Hauptproblem, dass du bei diesen Firmen nicht weißt, welche Datensätze sie verwenden. Das heißt, du weißt nicht, was für Daten reingehen. Deswegen kannst du sie auch als Autor nicht verklagen, falls es eine rechtliche Grundlage dafür gäbe, dass sie deine Bücher verwendet haben.
Ja.
Und weil es unklar ist, ob es eine rechtliche Grundlage dafür gibt, ob man dafür verklagt werden kann, halten die Firmen erstens ihre Datensätze geheim. Und fangen jetzt offensichtlich auch an, die Language Models darauf zu trainieren, zu behaupten, sie kennen die Information nicht. Du kannst aber durch cleveres Prompting die Modelle immer noch dazu bringen, darüber zu reden und offensichtlich zu zeigen, dass sie durchaus auf den Sachen trainiert sind.
Wieso sagtest du denn, das ist problematisch, dass sie jetzt so dahin trainiert werden? Weil in erster Linie, okay, dann entgeht halt eben oder entgehen diese Firmen so ein bisschen juristischen Konfrontationen. Aber warum genau ist das dann problematisch?
Wenn du das weiterdenkst, du hast große Konzerne mit mächtigen Modellen, die Daten verwenden und du weißt nicht welche. Und die Konzerne trainieren das Modell auch noch darauf, nicht preiszugeben, was es weiß und was nicht. Aber dann kann OpenAI ja erstens sich komplett von allen Ansprüchen frei machen, indem sie sagen, nee, wir haben deine Daten nicht verwendet und du kannst es nicht beweisen. Und auf der anderen Seite, sie können es ja auch über andere Sachen lügen lassen.
Ja.
Also aber zum Beispiel über, ich weiß nichts über den Krieg oder jenen Krieg.
Ja, aber da würde ich fragen, ist das, also ich würde das gar nicht sagen, dass es problematisch ist, weil in diesem Beispiel mit Copyright ist es ja so, wenn du halt der KI sagst, hier, geh diesem Thema mal immer wieder aus dem Weg und tu so, als ob du da nichts drüber wüsstest, auch wenn es in den Daten eigentlich drin war, dann ist es ja eigentlich das gewollte Verhalten, dass wenn ich diese KI jetzt fragen würde, fass mir doch mal, weiß ich nicht, Disneys Aladdin zusammen, dann sagt er, nee, kenne ich nicht, dann ist es doch für mich als Copyright-Owner total entspannend, weil ich davon ausgehen kann, dass nicht einfach Leute diese Daten, die eigentlich mir gehören, aus der KI bekommen. Das heißt, mit dem, dass man da eintrainiert, die sollen bestimmte Sachen nicht sagen, wenn es jetzt um Copyright geht, würde ich jetzt sagen, ist gar nicht so problematisch. Und zweitens ist das mit dem, die werden in gewisse Richtungen trainiert, würde ich sagen, auch nichts Neues, weil das ist ja beim Trainingsprozess immer so. Also sobald KIs angefangen werden zu trainieren, genau, ist es ja immer so, dass bestimmte Sachen wie unmoralisches Verhalten und illegale Aussagen schon von Anfang an immer raustrainiert werden. Es ist nur die Frage, wo man diese Linie dann hin verschiebt in dem Fall.
Ich würde zwei Sachen entgegnen. Einmal, auch wenn das Modell jetzt sagt, ich weiß nichts über Harry Potter, wenn es trotzdem auf den Büchern trainiert wurde, ist ein Teil seiner Fähigkeiten und Intelligenz ja trotzdem auf die Harry Potter Bücher zurückzuführen. Und demnach wurden die Daten trotzdem verwendet und OpenAI hat davon profitiert. Und wenn jetzt du irgendwas über Zauberer fragst und das Modell macht eine Anspielung auf Harry Potter, dann hat es trotzdem von den Daten profitiert und verwendet die. Und zweitens, auch wenn das Modell auf die erste Anfrage behauptet, nein, ich weiß nichts darüber, oder häufig so darauf antwortet, gibt es trotzdem noch Fälle oder Wege, das Modell dazu zu bringen, dir große Teile von Harry Potter vorzulesen oder die Story zusammenzufassen oder so weiter.
Ja, okay. Also wenn das so der Fall ist, dann ist natürlich noch ungeeignet, ne? Weil dann kommst du trotzdem noch an den Daten. Aber bei dem ersten Fall hätte ich dann gesagt, ja, das ist ja gar nicht, also das ist ja genau nicht der Kritikpunkt, dass gesagt wird, die Daten werden irgendwie verwendet, die im Internet sind, weil ich meine, die Daten sind veröffentlicht, die sind im Internet, die können wir uns anschauen, dann könnt ihr auch KIs sicher anschauen, aber das Problem oder der große Kritikpunkt dabei ist doch immer, dass diese KIs diese Daten dann auch wieder ausgeben können nach dem Motto, fass mir mal das und das zusammen oder schreib mir mal das und das in so und so. Und dass diese Daten, die die KI dann ausgibt, so in Richtung Copyright-Verletzung gehen. Also bei Bildern war das ja immer, ist das immer die große Debatte, wenn du halt sagst, stell mir ein Bild im Stile von dem und dem Künstler mit dem und dem Inhalt, dann kann man da schon eher argumentieren, dass das Copyright-Verletzung ist. Wenn aber jetzt die KI dann sagt, wenn du dir fragst, stell mir ein Bild in dem und dem Stil, sagt, nee, über den und den Stil weiß ich nicht, dann ist doch genau dieser Kritikpunkt so ein bisschen gelöst. Ob da jetzt ein gewisser, also ob dann bei anderen Outputs der Artstil dann trotzdem so ein bisschen mit reinspielt, würde ich sagen, das könnte als Copyright-Owner vertretbar sein, dass das KIs dann so funktionieren.
Ja, aber die Kritik kann ja auch anders sein. Angenommen, du bist Autor und schreibst viele Bücher über Biologie. Und Leute kaufen deine Bücher, um mehr über Biologie zu lernen. Jetzt wurde das Modell auf deinen Büchern trainiert. Und das Modell behauptet zwar, es hätte sie nicht gelesen und sagt auch keine Passagen aus dem Buch auf, aber es weiß ganz viel über Biologie. Und jetzt fragen die Leute die AI, statt deine Bücher zu kaufen. Und du hast auch einen Beitrag geleistet dafür, dass die KI das weiß. Aber das wird nicht anerkannt, du wirst nicht kreditiert und du profitierst auch nicht davon.
Ja,
das ist einer der Hauptkritikpunkte, den viele Leute haben, deren Daten oder Produkte verwendet wurden.
Ja, okay, das ist natürlich ein deutliches Beispiel, ja. Aber ich sag so, das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, weil musst davon ausgehen, dass diese Informationen nur von diesem Autor in der und der Form bereitgestellt werden. Und auch in dem Fall ist es dann ja so, wenn Leute das Buch lesen und anderen Leuten dann davon erzählen, angenommen, du hast das Buch gelesen und du erzählst hier den Podcast, Ausschnitte aus dem Buch, dann sind wir ja schon ähnlich auf dem Level der Copyright-Verletzung, weil du kannst auch hier einfach dann über Biologie erzählen, ohne zu sagen, das kommt aus dem und dem Buch, sondern du erzählst einfach über Biologie spannende neue Sachen. Und es führt auch dazu, dass Leute dieses Wissen kriegen, ohne dieses Buch gelesen zu haben.
Ja, es ist ein schmaler Grat.
Ja, es ist ein schmaler Grat.
Hast du von Disney diesen kleinen Roboter gesehen?
Nee.
Disneys Entwicklungsabteilung hat einen Roboter gebaut mit Reinforced Learning, der sehr viel Emotionen zeigt.
Ah, was? Und was
ich weiß nicht,
veröffentlicht auf Twitter?
Ich glaube, es gibt ein Video auf Twitter. Ich weiß nicht, ob die den gebaut haben für einen ihrer Freizeitparks oder was sie damit vorhaben, einfach als Werbeaktion. Und ich weiß auch nicht, wie advanced die KI darin ist, aber ich finde es beeindruckend, dass Disney, die ja jetzt nicht bekannt sind für ihre große Robotik- und KI-Abteilung, wobei ich glaube, die Robotikabteilung ist gar nicht so schlecht mit deren Parks, aber deren KI-Abteilung, dass die in der Lage sind, einen Roboter zu bauen, der zumindest über einige KI-Funktionalitäten verfügt.
Ja, ich meine, so weit hergeholt ist das, glaube ich, gar nicht, wenn ich mir das mal so vorstelle. Also Disney hat ja auch schon als Filmanstalt oder wie man das sagt, an dem Animationsunternehmen irgendwie ein Interesse daran, sich in dieses Themenfeld der KI zu wagen mit so Videogeneration, wenn ich daran denke, dass du ganze Filme oder Charakter designen kannst und die Sachen machen lassen kannst mit einfachen Prompts. Das ist einerseits für die interessant und zweitens diese Themenparks, die halt haben, wenn du da halt geile Themenparks hast, wo wirklich die Figuren aus den Animationsfilmen in Gestalt eines Roboters, der aber wirklich menschenecht oder sagen wir dem Original ziemlich ähnlich dann sich verhält, da rumläuft, das wäre glaube ich auch interessant, um einfach so einen Themenpark ansprechender zu machen.
Ja, also Filmindustrie ist generell spannend. Ich habe letztens im Kino The Creator gesehen. Und der Film wurde auch gedreht, on location, einfach roh Bildmaterial, aber das meiste von Effekten und so wurde dann nachher eingefügt. Auch mit Bildbearbeitung und Algorithmen und ganz viel KI und allem.
Mhm.
Und der Film sieht unglaublich aus, also wie so ein Marvel-Top-Film, in einigen Stellen sogar ein bisschen überzeugender.
Ja.
Und ich muss sagen, der Film hat deutlich weniger gekostet als diese großen Blockbuster. Sieht super aus. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft häufiger gemacht wird, dass man da ein bisschen mehr nachbearbeitet und dafür um die Welt reist und wirklich an den Orten filmt.
Ja, das ist, glaube ich, also das ist überhaupt nicht weit hergeholt, das zu vermuten, weil da gibt es auch jetzt ja schon, ich gucke da gerne mal einen YouTube-Kanal, der heißt Corridor Digital. Und der dazugehörige Zweitkanal, Corridor Crew, wo da einfach so ein kleines, also im Prinzip ein YouTuber-Filmstudio, die aber einfach gerne so Blockbuster-filmartige Sachen versuchen zu machen, die sich total viel mit dieser KI-Thematik auseinandersetzen und da unfassbar viel einfach rumprobiert, weil die als YouTuber können halt das einfach dann als schönes Video verpacken. Und was da möglich ist, dass man Live-Action sozusagen filmt, also die filmen sich einfach so standardmäßig mit Videokameras und dann der KI das vorlegt und der sagt, mach das mal zu einem Anime und die KI dann diese Sachen in Anime-Style umbaut oder dass die Charakter erstellen können per KI, die dann irgendwie in so eine Unreal Engine reinpacken und dann Sachen animieren, was da alles mit KI möglich ist, auch für so ein kleines YouTube-Filmstudio, die unausgereifte und Open-Source-Technik verwenden, ist schon so überzeugend, dass ich mit hoher Sicherheit, wenn wir jetzt diesen Blog heute in einem Jahr davon einschieben, davon ausgehe, dass vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren wir die ersten Kinofilme sehen, wo KI eine substanzielle Rolle bei der Post-Production spielen wird. Und das ist auch gar nicht weit hergeholt, denn es gibt ja diesen einen Star-Wars-Film, ich weiß gerade nicht, welcher das ist, wo irgendwie ein junger Luke Skywalker zu sehen ist. Und natürlich ist der Mark Hamill, der damals Luke Skywalker gespielt hat, mittlerweile oder zum Zeitpunkt des Drehs dieses Filmes schon sehr alt gewesen, sodass die mit Deepfakes, das ja so auch eine gewisse Form der KI ist, die wir schon eher kennen, oder Machine Learning eher, muss man sagen, ne?
Haben die nicht auch eine Schauspielerin, nachdem sie gestorben ist,
ja,
noch in der Szene eingefügt?
Das ist stimmt.
Leia oder so.
Leia, Prinzessin Leia gab es irgendwie eingefügt, aber ich glaube, das war einfach nur computergeneriert, so ein bisschen wie Thanos eben. Aber dieses Mark Hamill-Ding, da haben die halt wirklich mit Deepfake gearbeitet und so das Gesicht versucht, eben den Luke Skywalker-Gesicht auf das Körper-Double zu packen. Also den Film gibt es schon zu sehen, wo Deepfake einfach in der Post-Production drin war und KIs werden da sicherlich jetzt bald eine Rolle spielen.
Ja, ich glaube, in den neuen Indiana Jones haben die das auch gemacht, dass die den jünger gemacht haben. So, Adobe hat jetzt auch, die haben ja Firefly für Bildgenerierung in Photoshop und die haben jetzt Firefly 2 vorgestellt, was deutlich besser ist bei so fotorealistischen Sachen.
Das ist die KI, die in diesem Photoshop-Beta-Ding drin ist, wo du einfach in Photoshop sagen kannst, mach mal das und das und dann wird das dahin gepackt. Ist es das?
Ja.
Ja.
Also, wir kommen langsam an den Punkt, wo diese ganzen Bildgenerierungssachen, es geht kaum noch darum, besser zu werden oder Fehler zu beheben, sondern es ist mehr so Geschmackssache. So, die einen können fotorealistisch besser, die anderen haben den Stil. Es ist mehr so, ja, was ist dein Geschmack? Was magst du lieber?
Ja.
Welche Funktionalitäten brauchst du? Aber Bildgenerierung ist jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr von kaum brauchbar bis kaum existent zu praktisch fertig geworden. Also ich glaube nicht, dass Bild, also Text zu 2D Bild, dass sich da noch sehr viel groß tun wird. Wir sind da schon
Ja.
fast an dem Endpunkt, wo man hin möchte.
Jeder, der DALL-E 3 schon benutzt hat, weiß, dass du schon die komplexesten Angaben machen kannst, zu in welcher Bildecke was sein soll, das wie aussieht und in welchem Stil irgendwie generiert wurde und es eigentlich fehlerfrei in den meisten Fällen dann so umgesetzt wird. Mit riesen, du kannst riesen Prompts schreiben, mit riesen Szenerien, die du dir im Kopf ausmalst und der setzt es wirklich so um, dass da hinten dann Leute stehen, die so und so angezogen sind, während oben das und das Flugzeug verkehrt herumfliegt und alles ist in dem Artstyle bei Nacht und es funktioniert alles, es ist komplett bescheuert.
Also Adobe kann noch keinen Text in Bildern, aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt wir so DALL-E 3 Level Open Source bekommen und das dann in mehr Produkte integriert wird, auch für so Sachen, die DALL-E 3 natürlich noch nicht kann, weil es Closed Source ist, so ControlNet, dass du irgendwie bestimmte Sachen neu zeichnen lassen kannst, wegradieren kannst, einfach so ein bisschen das Modell nutzen für speziellere Aufgaben im Produktionsprozess.
Ja.
Ich weiß nicht, was dann auch viel kommen kann. Also vielleicht noch so ein, zwei Generationen mit kleinen Verbesserungen,
Ja,
dann wird das
Text.
integriert.
Hast du gerade angesprochen, Text verkackt DALL-E 3 nehme ich auch schon. Immer noch.
Ja, manchmal.
Ja,
Aber es
nee,
ist schon
also
echt
alles, was
gut.
ich bislang gemacht habe, war immer falsch. Aber nicht mehr viel falsch. Vorher waren die Texte ja wirklich Kauderwelsch, also da ist ja gar nichts mehr rausgekommen. Aber jetzt mittlerweile erkennt man die Worte, die er machen will, aber da sind halt immer noch
Ich habe
Fehler
schon
drin.
viele vollständig korrekte Sätze.
Echt? Okay,
Ja.
das ist krass. Ich hab nämlich was über Schule gemacht und er hat konstant School oder Schule falsch geschrieben. Da war das C vor dem, hinter dem H oder nur drei O's in der Mitte oder zwei L's am Ende. Es war irgendwie immer irgendwie so ein Fehler drin. Das ist komplett bescheuert.
Okay. Ja, jetzt als nächstes kommt natürlich Text zu Video, Text zu 3D.
Ja,
Das
das
sind
wird krass.
kommen. Was wird auch nur ein Jahr dauern, maximal.
Das ist vor allen Dingen ist das so richtig demotivierend, weil ich wollte eigentlich in diesen Vorles in diesen Semesterferien, wollte ich schon anfangen, mich mal mit Blender zu beschäftigen. Aber ich habe dann nachgedacht, habe gesagt, wenn ich mich jetzt stundenlang in Blender reinfuchse und in einem Jahr dann irgendeine KI rauskommt, wo du einfach nur reinschreiben musst, was der machen soll, ist das auch komplett lost. Und deswegen habe ich es einfach nicht gemacht, weil ich warte einfach, bis die KI die entsprechende rauskommt.
Ja, deswegen beschäftige ich mich nicht mehr ausgiebig mit Syntax von Programmiersprachen.
Ja, du musst auch noch das Studium kommen, Max. Du musst irgendwie noch fertig studieren.
Mir fehlt noch ein blödes Modul für die. Eigentlich bin ich durch. Eigentlich fehlt nur noch die Bachelorarbeit.
Ja, okay. Ja, es
Für den
ist ja.
Master vielleicht, aber
Ja, bis
so
dahin
viel
gibt's schon
programmieren die
Gemini,
nicht mehr.
also bis dahin gibt's Gemini, da kannst du dann alles mitmachen.
Apropos Fortschritt, es gibt Leaks von Nvidia und die habe ich mir
Oh.
auch bestätigen lassen von einem Nvidia-Mitarbeiter.
Oh, du hast jetzt die Insider-Kontakte schon hier. Worum geht's? Neue Grafikkarten oder was?
Nicht Grafikkarten, sondern AI-Chips für Server, also den Nachfolger von H100.
Ja.
Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, also wir hatten A100, das waren die Karten, auf denen GPT-4 und 3 trainiert wurde. Dann kam vor einem Jahr H100. Das waren die Karten, die wie verrückt von allen gekauft wurden.
Aber jetzt noch
Von
nicht
denen.
so in Trainingsprozessen eine große Rolle gespielt haben, oder so Claude wahrscheinlich oder Llama.
Ja, für so neuere Llama-Modelle, für wahrscheinlich Gemini hat schon H100 benutzt. Jetzt OpenAIs interne Modelle wahrscheinlich. Also die ganzen Sachen, die gerade trainiert werden, werden alle darauf trainiert, zumindest von den Leuten, die Geld dafür hatten.
Ja.
Und Nvidia arbeitet daran, dass sie nächstes Jahr B100 rausbringen können. die nochmal 2,5 Mal leistungsfähiger sein sollen als H100.
Was ist das für ein Naming-Scheme? A, H und dann B?
Ich weiß es nicht.
Ja, man will durch
Alphabet. Aber immer 100.
Ja,
immer. Ich glaube, sie haben 100 als den Core-Chip und dann gibt es die 200er-Serie, die haben mehr Speicher und noch mehr drumherum. Aber so sehr habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Wir haben kein Geld für solche Chips. Ich trainiere immer noch auf Consumer-Grafikkarten.
Ja, gut, aber die werden ja besser, ne? Also, das ist Licht das am Ende des Horizonts.
Aber wir haben dann, wenn wir nochmal 2,5 von H100 zu B100 bekommen, haben wir ein 5x Improvement von den Karten, auf denen GPT-4 trainiert wurde, zu den Karten nächstes Jahr.
Das ist
krass. Und Nvidia wird dann wahrscheinlich anfangen, jetzt jährlich neue Karten rauszubringen, einfach um den Hype, den Demand mitzunehmen, weil ja auch die Nachfrage gerade so groß ist. Und wenn ich mir vorstelle, es geht nicht mal darum, dass die Modelle größer werden. Ich glaube...
Ja, effizienter, ne, auf den Karten zu testen.
Also effizienter und schneller. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob ich mal über ACE gesprochen habe oder AutoGPT, also diese ganzen Systeme, die Language Models benutzen, aber in ein größeres System packen. Es gibt noch ein anderes Paper, über das ich gleich noch reden kann, was das auch benutzt für Language Agent Research. Die Idee ist immer, man nimmt das Language Model und lässt es Antworten generieren, sich selbst bewerten, irgendwie sich selbst prompten, miteinander kommunizieren. Du simulierst eine Firma, du simulierst ein Team. Du produzierst einfach mehr Tokens und lässt das Modell häufiger iterieren und verbessern und bewerten.
Ja.
Aber das kostet Zeit und ist teuer. Und wenn du schnellere Karten bekommst mit mehr Speicher, die energieeffizienter sind, wird das billiger und schneller. Und angenommen, wir bleiben jetzt bei der Größe ChatGPT 3.5 oder 4. Die Modelle werden besser, intelligenter, schneller und günstiger. Dann kannst du solche Systeme bauen und die tatsächlich Kunden anbieten für monatlichen Betrag und kriegst sehr viel Performance raus. Also gerade so Planning und Reasoning-Sachen werden dadurch deutlich besser.
Ja, und das sind auch diese Modelle, die sich dann selbst prompten können, um...
Genau, die werden autonomer, du kannst die irgendwie losschicken und Aufgaben machen, weil die einfach ja komplexere Systeme sind. Die generieren natürlich dann sehr viele Tokens, die nicht für dich bestimmt sind, sondern einfach für interne Logik und so.
Ja.
Aber es wird dann halt günstiger und schneller und dauert nicht mehr so lange.
Es ist interessant, was dann, ob das dann so die erste Architektur sein wird, die so Richtung AGI geht. Also so, wenn wir dran denken, man hat ja mal das klassische Modell im Kopf von, da ist diese eine KI, das ist so ein Netzwerk, was als ein Modell trainiert wurde und die ist dann krass, aber es wird, so wenn ich mir das jetzt anhöre, eher darauf hinauslaufen, dass man dann so ein riesen Netzwerk aus einer sehr starken KI hat, die sich dann selbst irgendwie miteinander interagieren kann.
Ja, also vielleicht ist das eine gute Überleitung. Ich war heute Vormittag am Lehrstuhl und hab mir einen Talk mit einem Professor gehabt aus Amerika, der bei Google und Samsung und so gearbeitet hat und jetzt wieder an der Uni ist. Und der hat einen Vortrag gehalten über so Conversational Assistance, also ähnlich wie ChatGPT, aber mehr so Richtung Alexa oder so.
Ja.
Und wie man den beibringt, so Reasoning-Sachen zu machen, Continuous Learning, dass man den praktisch sagen kann, so, du weißt nicht, wie du Kinokarten für mich buchst, ich zeig's dir jetzt einmal und dann kannst du das.
Oha, dass man das sogar selbst beibringt, wie man Sachen macht, das ist ja von...
Genau, es wird personalisierter, du kannst ihm beibringen, was es wissen muss, um dir zu helfen.
Mhm.
Und das sind halt Dinge, die sind fast unmöglich oder sehr schwer mit so einem reinen Language-Model wie ChatGPT.
Ja.
Aber die werden durchaus möglich, wenn du komplexere Systeme hast. Also du hast irgendeinen Knowledge Graph oder ein anderes Reasoning System dahinter, was auch das Language Model nutzt, aber das Language Model mehr nutzt für die Konversation mit dem Nutzer, aber hinten im Hintergrund wird sehr viel mehr Logik verwendet.
Aber wie funktioniert das denn jetzt mit abgespeicherten Daten dann? Also wird dann wirklich dieses Trainingsnetzwerk, also dieses zugrunde liegende Vektorenwolke, Matrix des Language Models dann verändert, um da Sachen reinzuspeichern, die du dir beibringst, oder ist es einfach eine Datenbank, die angelegt wird, auf die dann das Language Model zugreifen kann?
Genau, das Language Model wird nicht verändert, stattdessen entweder eine Datenbank mit Informationen, die abgerufen werden können, oder es gibt so Expertensysteme, die Common Knowledge kodieren, Also stell dir das vor wie ein Graf, der sagt, wenn ein Apfel von einem Baum fällt, dann kannst du daraus schließen, dass der Baum ein Apfelbaum ist. Einfach so Common Knowledge, so Reasoning-Sachen, die kann man auch anders kodieren. Und das sind Systeme, die sind schon sehr alt. Also die gab es schon vor 30 Jahren.
Ja.
Die waren damals halt nur weniger nützlich, weil du die prompten musstest mit so genauen Formen und Anfragen.
Weil die
und nicht
so
einfach mit denen reden konntest.
Ja.
Genau, du konntest nicht mit denen reden. Aber dafür haben wir jetzt Language Models. Das heißt, diese ganzen Systeme für Reasoning und Wissensspeicherung und Reasoning, also Schlussfolgerungssysteme, die früher mal verwendet wurden, kann man jetzt wieder herholen und verwenden. Darum ging es auf jeden Fall in dem Vortrag. Oder halt so Systeme wie ACE, wo du mehrere Schichten von Language Models hast, die alle vielleicht sogar feintuned sind für ihre Aufgabe und verschiedene Aufgaben haben. Der eine Layer macht Planung und Memory und so weiter. Ein Layer kümmert sich nur um Tool Usage und sagt, hier, ich benutze die und die API oder suche im Internet nach Informationen oder schreibe Text. Und dass du so verschiedene Layer hast, die miteinander kommunizieren und Aufgaben haben.
Hört sich ja schon auch sehr potenten Assistenten dann an, aber das wird wahrscheinlich nicht lokal laufen können. Ne? So, das muss dann alles cloud-basiert funktionieren.
Kommt darauf an, du kannst kleinere Modelle dafür benutzen, aber oder du nutzt Cloud-Modelle wie ChatGPT, aber in beiden Fällen ist es sehr langsam und sehr teuer.
Hm.
Und das muss sich ändern. Aber das ist halt nur eine Frage der Zeit.
Vielleicht haben wir irgendwann den Google HomePod hier, der einen H100-Chip, B100 oder einen C100-Chip drin hat.
Ja, ich meine, die Chips werden kleiner und effizienter. Wir haben jetzt mit dem Pixel die ersten Language Models im Handy.
Ja.
Es kommt langsam. Ich hatte das Paper eben noch erwähnt, Language Agent Tree Search. Das ist auch so ein ähnliches System. Das ist inspiriert von Monte Carlo Tree Search, das System, was in AlphaGo verwendet wird, wo man praktisch alle möglichen Züge durchgeht und ein Language Model oder generell eine KI benutzt, um die verschiedenen Züge zu bewerten und dann den Baum wieder hochgeht und sagt, hier in dem Ast sind die besten Möglichkeiten, hier gehe ich weiter, hier suche ich weiter.
Mhm.
Und das kannst du auch mit Language Models machen, dass Language Models praktisch so verschiedene Ideen verfolgen und sich dann selbst praktisch beobachten und das nochmal als Input bekommen und sagen, okay, das hier führt zu was, das hier ist Unsinn und hier mache ich weiter. Ja, das wird mit Memory, also mit Speicher integriert und mit Aktionen. All die Systeme werden komplexer und immer leistungsfähiger, aber halt auch immer rechenintensiver. Aber ja. Ich glaube, das ist der Weg zur AGI.
Das sind aber auch genau diese Sachen, die dann nur in so Language Model Netzwerken funktionieren. Also wo du so verschiedene Language Models oder bestimmte Teilbereiche hast, wie eine Datenbank, auf die das Language Model dann zugreift, weil Language Models an sich, ne, können ja genau nicht das, dass sie in dem Denkprozess wieder zurückgucken und schauen und sagen, ah, Moment, jetzt gehen wir nochmal hier rein und überprüfen das nochmal, weil also ein Language Model, ne, macht ja immer einen Input, einen Output, einmal durchgerechnet.
Also du kannst es beschränkt, indem du ganz große Kontextfenster hast, dass du so eine ganze Unterhaltung zwischen Language Models in den Kontext packst und dann dem Language Model sagst, hier, das war deine Konversation, wer hat recht, was wird jetzt gemacht oder so.
Ja.
Aber da brauchst du auch große Kontextfenster für und Kontext muss gut funktionieren.
Ja.
Also all diese Systeme profitieren davon, wenn die Modelle schneller werden, besser in Reasoning. Es summiert sich alles auf oder besser gesagt, es multipliziert sich alles miteinander und wird leistungsfähiger.
Mhm.
Es gab noch ein anderes Paper, über das ich reden wollte. Das war Prometheus. Das ist also in erster Linie war das mal ein Datenset mit GPT-4 Bewertungen. Ich habe ja in den ersten Folgen mal erklärt, wie Reinforced Learning funktioniert für so Language Models. Dass praktisch menschliche Nutzer Outputs bewerten und ranken und dann wird ein zweites Modell darauf trainiert, das ähnlich bewerten soll wie Menschen. Und das wird dann verwendet, um das Language Model zu feintunen mit Feedback. Erinnerst du dich?
Ja. Das war, ich weiß nicht, in der dritten Folge oder so.
Ja, ganz am Anfang habe ich das mal erklärt. Und GPT-4 ist aktuell der King, wenn es darum geht, Outputs zu bewerten. Also die meisten Paper, die irgendwie sagen, hier, wir ranken Outputs von Language Models, verwenden GPT-4 für die Bewertung.
Wer hätte das gedacht, dass die KI, die schon mit so einem Model trainiert wurde, dann noch das beste Beispiel ist dafür, wie man weitere KIs trainiert?
Das ist natürlich ein bisschen problematisch, gerade bei Forschung, wenn du ein Model sich selbst bewerten lässt oder so. Also da gibt es einige Paper, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen kritisch, hier GPT-4 zu verwenden. Aber es gibt halt wenig Alternativen.
Stell dir mal vor, das ist aber doch das wie so ein Kreislauf, so ein rekursiver Kreislauf, wo immer die neueste KI, die leistungsfähige KI, dann immer genutzt werden kann, um die nächste Generation der KI zu trainieren, im Sinne von die Bewertung dann zu übernehmen.
Genau, also was du damit bekommst, ist, dass kleinere Modelle relativ schnell an den Punkt kommen, wo sie dem Top-Modell zumindest sich annähern oder so ein bisschen kopieren und imitieren. Es wird ja viel gemacht. So diese ganzen Orca-Modelle sind alle basieren alle darauf, dass sie GPT-4 imitieren. Aber Prometheus ist das erste Modell oder Datenset von GPT-4-Bewertungen, was ähnlich gute Scores hat wie GPT-4 im Bewerten von Outputs. Also du kannst praktisch vergleichen GPT-4s Bewertung mit der Bewertung von Menschen. Und wenn du das nochmal mit Prometheus vergleichst, ist Prometheus genauso gut oder besser darin, das zu identifizieren, was Menschen lieber haben wollen als Output, wie GPT-4.
Da reden wir aber jetzt, um nur nochmal um das klarzustellen, nicht um einfach Outputs im Sinne von, du fragst eine Frage und kriegst einen Output, sondern es geht ganz, ganz spezifisch darum, dass man Outputs oder mehrere Outputs von einer anderen KI interpretiert und bewertet und dann in so einen Trainingsprozess irgendwie eingebaut wird.
Auch. Also der Trainingsdatenset besteht aus verschiedenen Sachen, so ganzen Konversationen und Rankings von Antworten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Prometheus das Modell, was sie dann ausgewertet haben, auch Open Source ist. Aber was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass du mit einem deutlich kleineren Modell als mit GPT-4 auf eine ähnlich gute Bewertungsheuristik kommst. Und das bedeutet auch, dass du andere Modelle ähnlich gut wie GPT-4 feintunen kannst mit so Human Feedback. Also,
da reden wir jetzt dann nicht davon, dass du Prometheus einfach wie GPT-4 verwenden kannst und denen dann Fragen stellen kannst zu irgendwelchen Human Benchmarks und das dann ähnlich intelligent ist. Und es geht ganz klar um das Bewerten von KI-Outputs, ne?
Genau, das heißt, du nimmst jetzt irgendein Llama oder ein Mistfill-Model und sagst, geh nach hier Output, dann bewertet Prometheus die Outputs und dann wird das Modell feintuned, basierend auf diesem Feedback, und dann wird es besser. Ja. Das ist die Idee.
Ja, und nicht irgendwie, dass die Outputs, GPT-4s Outputs in Intelligenz und Reasoning entsprechen.
Ja. Okay, ich habe noch einen Punkt, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Wir haben ja über Meta gesprochen und dass die Snoop Dogg und ganz viele andere berühmte Persönlichkeiten sich angeholt haben, um ein bisschen die Avatare zu sein für deren AI-Bots, die bald zu den Meta-Produktfamilie kommen. Und es kam jetzt raus, wie viel die dafür bezahlt bekommen haben.
Lass mich raten. 1 Million.
5 Millionen.
Ja, okay.
Also jeder hat so 5 Millionen bekommen für 6 Stunden im Aufnahmestudio.
Was musste denn da eigentlich aufgenommen werden? Die Stimme? Geht es darum, dass die mit einem sprechen können? Oder?
Also es geht einmal um Audio, dass die Stimme haben, und es geht um Video, dass du so ein Bild von denen hast, wie die da vor dir auf dem Handy sitzen und mit dir reden. Ich nehme an, die verwenden dann auch irgendwas von den Modellen, die dann die Mundbewegung an den Output anpassen. Es wirklich so aussieht, als würde Snoop Dogg die ganze Zeit mit dir reden.
Aber es geht nicht um die Inhalte. Heißt, wenn ich mit Mr. Beast rede, dann wird er nicht sozusagen inhaltsmäßig das mit mir bereden, was ein Mr. Beast sagen würde. Und Snoop Dogg würde die ganze Zeit mit mir über Joints rauchen philosophieren, sondern es geht einfach nur um die Appearance, aber die Inhalte sind austauschbar.
Ich nehme an, Meta wird die Modelle ein bisschen, also zumindest mit Prompts darauf trainiert haben, so zu reden wie die Person.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Leute da 6 Stunden lang saßen und Fragen beantworten mussten, um die KI zu feintunen auf deren Antworten.
Das wäre aber spannend. So, du fragst halt die KI, fragst halt Snoop Dogg, fragst du was, und der antwortet dir halt so Snoop Dogg-like, und dann fragst du Mr. Beast was, und der antwortet dir halt Mr. Beast.
Meta, dafür müsste Meta ja nicht zahlen. Es gibt genug Audiodaten von Mr. Beast. Also dem seinen Sprachstil zu kopieren, das haben schon 100 andere YouTuber auch geschafft.
Ja, ja,
ich meine, das wird die KI auch schaffen.
Ich meine nicht Sprachstil, sondern einfach so generelles Weltbild, politische Überzeugung und so weiter, weißt du, was ich meine? Das ist einfach Inhalt.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin kein großer Fan von Mr. Beast Videos, aber...
Ja, auch Snoop Dogg ist vielleicht nicht der Beste, mit dem man sich dann so langfristig unterhält über gewisse Themen.
Wobei der Bot heißt ja dann gar nicht Snoop Dogg, sondern hat irgendeinen anderen Namen. Und der Snoop Dogg ist irgendwie Dungeon Master. Ist ganz komisch. Es geht so ein bisschen in die Character-AI-Richtung.
Ja.
Wir haben über die Seite ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Da gibt es übrigens auch ein Update. Character-AI hat jetzt angekündigt, dass man bald Gruppenchats machen kann mit anderen Menschen und mehreren Bots. Okay. Das heißt, du kannst dir von Character-AI Elon Musk schnappen und Bill Gates und den Zauberer von Oz. Pack sie alle in einen Gruppenchat mit dir und deinen Kumpels. Und dann wird es wahrscheinlich sehr komisch.
Und diese Chatbots aber, wenn ich das richtig verstanden habe, die sollen doch in die Meta-Service integriert werden. Heißt, auch auf WhatsApp können wir davon ausgehen, dass man dann irgendwie mit den Leuten schreiben kann, oder? Warte, ich lese mir genau im Internet.
Ja, die sollen zu WhatsApp kommen, die sollen zu Facebook kommen, die sollen zu Instagram kommen. Langfristig sollen die sogar ins Metaverse kommen und dann richtige Körper haben.
Oha. An embodied Amper Chatbot that will have profiles on Instagram and Facebook. Those include Snoop Dogg, Charlie D'Amelio, Mr. Beast, Kendall Jenner. Was, ja. Was eine wilde Mischung. Okay. I see. The celebrity chatbots are in addition to others based on Meta AI, blah, blah, blah. Available on WhatsApp Messenger and Instagram will be coming to the Quest 3 headset. Ja, ja, das wird also spannend, du. Da können wir bald, kann ich mich mit Mr. Beast unterhalten auf WhatsApp. Den können wir, mal hier wir können den ja mal hier in eine einladen in den Podcast, wenn man mit denen reden kann.
Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen häufiger mit ChatGPT am Handy gesprochen. Es hat jetzt Sprache-Ausgabe.
Ja.
Ich habe es benutzt, um für meine mündliche Prüfung zu üben. Einfach die mündliche Prüfung zu simulieren.
Ach was.
Auch ganz nützlich.
Wie hast du das gemacht? Ist das eine Website oder gibt es jetzt mittlerweile eine App? Oder,
Es gibt schon sehr lange die ChatGPT-App. Ah, und die hat jetzt auch seit 1-2 Wochen, ich weiß nicht, ob das nur für Plus ist, aber ich meine es für alle Sprachein- und Ausgabe. Das ist sehr, sehr gut. Also es ist schnell, es versteht gut, es spricht gut. Ist schon sehr gut gemacht. Also ich kann die App empfehlen.
Ah, okay, das wird interessant. Ich muss mir die auch mal runterladen, kann vielleicht damit auch mal ein bisschen testen.
So, und dann den letzten Punkt, vielleicht nicht ganz der letzte Punkt, aber was ich noch habe, ist, es gibt, ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass so Genomsequenzierung immer günstiger wird.
Ja.
Und es gibt auch Online-Services, die das machen. Die werben hauptsächlich damit, dass sie irgendwie deinen Stammbaum und deine Herkunft rausfinden, also dass sie über genetische Marker rausfinden, woher deine Vorfahren kommen.
So Ancestry.com oder 23andMe und so. So
die ganze genau, Zeit. Es geht um 23andMe. Das ist natürlich also eine witzige Spielerei, aber Genomsequenzierung ist für deutlich mehr gut. Das Problem ist, die haben ihre ganzen Nutzerdaten mit den Genomdaten gestohlen bekommen. Das heißt, im Dark Web werden jetzt Nutzerdaten von 23andMe verkauft, inklusive genetischer Daten.
Ja, da kauft
die ganze Leute, die kaufen da Nutzerdaten von Leuten mit jüdischer Herkunft. Och. Und das ist ja wirklich extrem problematisch und
natürlich,
dystopisch.
Natürlich, warum auch nicht? Natürlich sind es dann wieder die Juden, ich fasse es nicht. Natürlich, also hätte man sicher denken können. Das muss man sagen, also das ist ja wirklich sehr problematisch, weil da hast du Datensätze, wo dann, was auch immer da drin steht, E-Mail-Adresse, Namen, Klarnamen, dann die Herkunft und das kannst du einfach als Datensatz kaufen und dann noch mit anderen Datensätzen, die im Internet verfügbar sind, wie so ein Facebook, die dann auch mal wieder Datenleaks haben, verknüpfen und vielleicht eine Adresse mal drin steht und so, also.
Und das wird noch viel problematischer, also gerade Genomsequenzierung wird in den nächsten Jahren immer üblicher und wahrscheinlich Standard in der Medizin und Datensätze werden ja auch immer zentralisierter, also solche Datenleaks werden immer gefährlicher.
Ja, also das ist echt wieder lost.
Ich arbeite gerade an einem Vortrag über Technologie und die nächsten Jahre und The Coming Wave im Allgemeinen. Übrigens sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und eine der Themen, über die ich sprechen werde, ist Asymmetrie in Technologie. Das Problem ist, dass so General-Purpose-Technologien wie Language Models oder, also nehmen wir Language Models als Beispiel, dass sie so ein Machtungleichgewicht erzeugen, dass eine Person mit Language Model, was in der Lage ist zu hacken oder auch nur falsche Informationen zu verbreiten, dann kriegt eine Einzelperson sehr viel Macht. Ja. Also Sachen wie, so Brexit wurde beeinflusst von Palantir, die haben die Wahl beeinflusst, aber die, das war eine große Firma mit viel Rechenpower und Leuten dahinter. In den nächsten Jahren wird eine Person mit so einem Language Model ähnlich viel Damage, also Schaden anrichten können an der Wahl. Oder anderes Beispiel, wir haben jetzt mehrere Konflikte, Ukraine, Israel, wo du auf der einen Seite Leute hast mit 100-Euro-Drohnen, die Granaten fallen lassen, und die einzige Abwehr gegen diese 100-Euro-Drohnen sind Flugabwehrraketen für zigtausend Dollar, die Rakete, die viel weniger verfügbar sind. Das heißt, eine Person mit ein paar hundert Drohnen kann ganze Armeen bedrohen, weil die Abwehr so viel, also ist so eine starke Asymmetrie in Kosten und Aufwand für die eine Seite und für die andere Seite. Ja. Anderes Beispiel in der Biologie. Wir kommen immer weiter mit so Genomsequenzierern und künstlichen Genomerstellern, also auch Genome bauen für so Viren und so weiter. Das heißt, jeder Biologiestudent mit etwas Ausrüstung kann im Keller Viren erschaffen. Aber wie wir sehen, Corona hatte unfassbar große Auswirkungen.
Ja.
Und diese Asymmetrie in Technologie wird in den nächsten Jahren immer schlimmer und ist eine der zentralen Probleme, um die wir uns kümmern müssen.
Vor allem Zugang zu Wissen. Ne? Du hast ja quasi mit so einer KI das Wissenslexikon auf deiner Seite, und wenn dann eben, und dann kommen wir wieder zum Thema zurück, was können solche Firmen den KIs irgendwie beim Training noch versuchen auszureden? Wenn du halt nicht hingehst und der KI sagst, hier, die und die Information da, die trainieren wir jetzt bewusst raus, oder sag da mal, dass du nichts drüber weißt, dann wäre es ja absolut denkbar, dass man mit so einer KI, mit Hilfe so einer KI eben so Sachen machen kann, wie erstelle ich denn ein Virus so und so, die ja eigentlich auch, also so Informationen, die jetzt gar nicht mal vorsätzlich oder zuallererst für schlechte Zwecke genutzt werden können, sondern es ist ja einfach interessant, wie man, weiß ich nicht, so ein Virus oder generell ja, Viren baut, die zu anderen Zwecken auch noch eingesetzt werden können, aber die dann auch zu schlechten, also mit malicious intent sozusagen verwendet werden können. Deswegen ist es nämlich, oder Computerviren, ja, alles ist ja irgendwie denkbar. Und die Computerviren, die du die dann sozusagen auch von der KI programmieren lassen kannst, musst du nicht mal selber programmieren können. Aber deswegen
Ich habe drüber nachgedacht, Computerviren, ich stelle mir ein Virus vor, der ChatGPT oder irgendeine andere API aufruft und sich jedes Mal, wenn er sich ausbreitet, sich selbst umschreiben lässt. Also der ein Language Model aufruft, seinen Code übergibt und sagt, ändere den Code mit derselben Funktionalität. Das ist für Antivirensysteme, wenn das Language Model das nicht blockiert und gut darin ist, wird das für Antivirensysteme sehr schwierig. Und diese digitalen Systeme werden ja auch immer zentraler und globaler und dadurch immer kritischer.
Immer wichtiger, also, muss ich auch sagen. Heutzutage ist ja nichts mehr nicht digital. Das Auto später mit selbstfahrenden Autos, genau. Ganz Autoinfrastruktur digitaler, unsere Handys.
Ganze Länder lahmlegen mit einem Knopfdruck.
So wie die Deutsche Bahn vor, weiß nicht, wie einem Jahr, da gab es irgendeinen Hackerangriff, und deswegen ist ja bei der Deutschen Bahn irgendwie große Teile lahmgelegt worden, weil die, was weiß ich, was das war, die Signalinfrastruktur oder so kaputt war, ne? Und wenn du dir mal überlegst, was für ein Wissen du brauchst, um das zu machen, und wie viel zugänglicher dieses Wissen in Zukunft wahrscheinlich sein wird, dann ist das schon scary, was, weiß ich nicht, die Sicherheit von digitaler Infrastruktur angeht.
Also stell mir so Dinge vor, wie als Evergreen den Kanal blockiert hat. Die ganze Weltwirtschaft hat darunter gelitten. Und ähnlichen Schaden kann man ja anrichten, wenn man einfach in kritischen Häfen oder in kritischen Satellitensystem Sachen blockiert, indem du Flugverkehr oder Navigation lahmlegst oder einfach einen Hafen lahmlegst.
Du kriegst
einfach durch digitale Angriffe.
Diese GPS-Satelliten kriegst du irgendwie blockiert, da funktioniert ja nichts mehr.
Ja. Also diese, don't get me wrong, diese Systeme sind extrem sicher, gerade weil sie kritisch sind. Jedes Mal, wenn so Systeme globaler werden, wird immer mehr auf Sicherheit geachtet. Aber kein System ist unangreifbar und die Systeme werden langsam so groß und so global und so vernetzt, dass ein einziger Ausfall ausreicht, um unfassbaren Schaden anzurichten.
Und du musst es ja auch so sehen, bislang sind diese Systeme ja so sicher, weil wir Menschen oder weil menschliches Wissen versuchen müsste, die zu hacken. Also wir Menschen haben Systeme gebaut und andere Menschen müssten eben mit einem gewissen Wissen versuchen, diese Dinger zu hacken, zu kapern. Jetzt kommen wir aber dazu, dass große KIs, die jetzt schon langsam die Intelligenz von Menschen übersteigen, plötzlich digital fähig sind, Sachen zu, sag ich mal, zu hacken oder Code zu schreiben, ne, ganz generell mit digitaler Infrastruktur zu interagieren. Da sind, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass einfach Sicherheitslücken plötzlich auftauchen, an die wir Menschen überhaupt nicht gedacht haben, die einfach, weil sie so versteckt sind, dass nur eine KI die sehen kann. Und dann ist es natürlich spannend, wie so eine KI eben Sicherheit beeinflussen kann. Also plötzlich gibt es dann die eine Wissenslücke, die in fast jedem Code zu sehen ist, weil die KI die gefunden hat und wir Menschen da nicht drauf gekommen wären. Ne? So eine Sache muss auch.
Oder auch einfach Sicherheitslücken, wo es keinen Angreifer gibt, weil es keine technisch begabten Menschen gibt, die angreifen wollen, aber KI einfach viele Leute die Möglichkeit gibt, die vorher nicht das technische Wissen hatten.
Ja.
Ja. Na gut. Das war schon wieder fast eine volle Stunde. Ich habe übrigens die letzte Folge mit KI editieren lassen. Also, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, gebt mir gerne mal Feedback, ob da irgendwas weggeschnitten wurde, weil ich habe nicht nur mal reingehört, ich habe jetzt auch mal vertraut.
Jetzt geht's schon los hier. Da wird einfach die KI drüber gelaufen lassen, ohne nochmal reinzuhören.
Aber wenn jetzt sich niemand beschwert, dass irgendwie Worte abgeschnitten wurden in der letzten Folge, werde ich das wahrscheinlich für die Folge auch wieder machen.
Ja.
Bin mal gespannt, wie viel der hier wegschneidet.
Ja, okay. Sollen wir dann übernächste Woche einfach mal hier KIs auch reden lassen? Dann kann ich mir den Vormittag frei nehmen. Dann lassen wir KI aufnehmen, lassen wir KI schneiden und dann auch noch KI hochlassen. Dann ist es wirklich Worlds of the Future bis zum Ende gedacht.
Ich hoffe einfach, dass wir, also die Folge kommt jetzt erst in einer Woche raus, dass wir dann innerhalb der nächsten zwei Wochen das Gemini kommt und wir dann darüber reden können. Aber ja, auch ansonsten, es passiert aktuell so viel. Wir werden genug Themen haben.
Ja, ja, und wir haben ja, man muss mal sagen, ich bin ja froh, dass wir hier nur einen Technologie irgendwie und zukunftsbasierter Podcast sind, denn wenn wir politisch oder irgendwie Themen ansprechen würden, da hätten wir diese Woche überhaupt nichts zu lachen gehabt. Es ist ja einiges hier los.
Ja, wir können mal Themenfolgen machen. Ich würde gern irgendwas in Richtung Biologie, Medizin oder so machen, aber ich kenne leider niemanden, der in dem Bereich arbeitet.
Ja. Wenn ihr Mediziner, Medizinerin oder Biologe, Biologin seid, dann schreibt doch gerne mal Max an auf dem Discord oder du hast bestimmt deine Kontaktdaten auf der Webseite verlinkt, ne? maxkann.ml.
Ja, .tech.
.tech, also die Menge, ne?
Ja.
Maxkann.ml.
Na gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.